Hallo Olli.
Hallo Wally.
Wie geht's dir? Wie war dein Sommer?
Schön war's. Sommerlich nicht so. Auch, aber verregnet.
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 Summer of Love.
Summer of
Hast du dich
Love.
verlobt
Nee,
oder hast du...
ich tatsächlich nicht. Gott sei
Andere
Dank.
haben sich
Auf einer
verlobt.
Hochzeit
Hast
war
du eine
ich.
neue Freundin oder hast du eine neue Partnerschaft eingegangen?
Nee, auch noch. Immer noch dieselbe. Aber ich war auf einer Hochzeit. Ich war seit langem mal wieder auf einer Hochzeit. Zwei Frauen haben geheiratet.
Schön. Schön. Glückwunsch an der Stelle.
Und sie wurden, anstatt auf Gott, wurden sie auf ihre zwei Puppies, also auf ihre zwei Welpen gesegnet oder wie man auch immer das nennt, weil es war halt keine kirchliche Hochzeit, sondern so ein amerikanisches Ritual. Und die beiden haben sich kennengelernt über ihre Hunde. Und die Frau, die quasi diese Trauungs, also die waren schon verheiratet, das war quasi einfach nur das Fest. Und da hat halt eine Freundin von denen diese Zeremonie gemacht. Und am Ende des Tages wird man ja dann quasi so, ich weiß nicht, wie das bei so einer christlichen Hochzeit abläuft, so im Namen Gottes oder so, dann getraut, keine Ahnung, oder so
Also
aufeinander.
wirst halt zu in der heteronormativen Konstellation wirst du halt zu Mann und Frau erklärt,
Genau,
oder?
unter dem Segen Gottes oder keine Ahnung, das macht dann der Priester. Und sie hat
Ich
das
keine Ahnung,
dann,
ich war auch lange
weil sie
nicht mehr.
natürlich keine Priesterin ist, auf diese zwei Hunde gemacht. Und ja, mei.
Aber waren die Hunde da? Das ist ja die
Nein,
wichtige Frage.
aber war Gott da
Ah.
bei der christlichen Hochzeit?
Nein.
Also man muss immer jemanden nehmen, der nicht anwesend ist, zumindest nicht physisch.
Alles klar.
Alles klar. Ja, und bei dir? Neu verlobt.
Ja, war schön. Ich habe, nee, auch nicht. Ich war auch im Urlaub, bisschen den Sommer genossen, bisschen Hardware-Probleme gehabt, deshalb so lange Sommerpause, aber
Wie
so
zu
lang
Beginn des Podcasts
Sommerpausen.
wieder Hardware-Probleme.
Hast du auch mitbekommen mit meinem neuen Mikrofon?
Yep. Ja, das hört man ja jetzt.
Ja, jetzt
In
funktioniert's.
Studioqualität.
So ist es. Ohne Ptzk. Okay, ja, dann herzlich willkommen zu der neuen Folge grob gesagt, würde ich jetzt mal sagen,
Ja,
oder?
hallo zurück.
Was ist passiert? Gestern wurde Charlie Kirk erschossen.
Yep. Wir haben uns gerade zusammen die Videos angeschaut und ich hätte es mir eigentlich lieber nicht angeschaut.
Verstörend, ja.
Ja, Sniper in den Hals oder wie auch immer, so schaut es zumindest aus. Aber wer ist eigentlich Charlie Kirk? Wir haben uns das vorher mal angeschaut.
Ja, mir ist er in manchen Instagram-Algorithmen schon mal über die Timeline gelaufen, sozusagen. Er ist so ein, ja, rechtskonservativer Politik-Influencer aus Amerika, der für mich auch sehr, also diese amerikanische Diskussionskultur, die ich manchmal nicht so ein bisschen abkann, weil es die ganze Zeit nur um Generalisierungen geht und freche Rückfragen, sozusagen. Und man sich keinen Zentimeter von seinem eigenen Standpunkt bewegt. Und der hat das eben mit diesen ganzen rechten Positionen gemacht zu, ja, Healthcare, Nahostkonflikt, alles Mögliche hat er da, ja, ganz, ganz rigide vertreten, die Positionen, Abtreibungsregelungen und so weiter. Und ist halt durch die Colleges getourt und hat da so ein bisschen mobilisiert für die MAGA-Bewegung. Und hat immer so Prove Me Wrong Stände aufgemacht, so wie jetzt auch gestern, wo man dann mit ihm ganz offen diskutieren konnte. Und wurde bei einer solchen Veranstaltung nun,
Erschossen.
ja, erschossen.
Vor allem, du meintest, er wurde erschossen direkt nach der Frage, was er zu
Naja.
Mass-Shootings, was er von.
Genau, es ging gerade in der Diskussion um Mass-Shootings und er hat die Rückfrage gestellt, ob. Also irgendwie war die Frage, wie viele gab es in letzter Zeit oder im vergangenen Jahr? Und er hat die Rückfrage gestellt, ob in der Zahl Gang Violence, also ja, inkludiert oder exkludiert ist.
Ja, er wollte also quasi
Also hat
darauf
gleich so eine
anspielen.
Migrations
Ja.
kleine migrationspolitische Rückfrage hat er gestellt.
Ja,
Ja, sollten seine letzten Worte sein.
auf X ist er auf jeden Fall im Mittelpunkt der rechten symbolischen Trauer und ja, wird sicherlich zu so einem Märtyrer stilisiert werden. Also wenn man hier jetzt gerade schaut, What's Happening, Charlie Kirk, 2 Millionen Posts in den letzten 24 Stunden und ganz viele so, keine Ahnung, Beileidsbekundungen und der war so ein guter und also, ja, ich meine, zu ihm kann ich wirklich schwierig was sagen. Ich habe von ihm nie irgendwas gehört. Er ist ja ganz offensichtlich im inneren Kreis dieser Mager-Influencer und deswegen kein besonders sympathischer Typ. Aber er ist halt wirklich auch kein politischer Strippzieher. Er hat kein Amt und keine wirkliche politische Macht, oder? Also man verhindert jetzt genau, nichts durch
wirklich
ihn.
Wirklich so ein... Nee, würde ich jetzt auch sagen. Er ist schon auch wirklich einfach ein Influencer. Ja. Dadurch bewegt sich natürlich was, aber ich glaube, sowas sollte jede Konstellation, wo Menschen zusammenkommen und über den richtigen Weg diskutieren, irgendwie aushalten, bevor man dann schießt.
Ich bin
schießt.
Gespannt,
aber
was
es,
rauskommt, wer oder ob das überhaupt rauskommt, wer da...
Ja genau, Stand der Aufnahme haben wir dazu noch keine Information. Ich habe heute Morgen in meinem Nachrichtenpodcast gehört, dass eine verdächtige Person wieder freigelassen wurde. Deshalb möchte ich hier jetzt auch gar nicht weiter spekulieren. Ich habe mir auch gar keine Nachrichten dazu geholt, wer diese Person ist oder so.
Ja.
Aber ja, es fügt sich natürlich ein in diese ganze gespaltene Gesellschaft, von der wir die ganze Zeit reden, auf der anderen Seite des Atlantiks. Und vor wenigen Monaten wurden ja auch zwei Demokraten erschossen oder zumindest, ich glaube, eine demokratische Politikerin und ihr Mann und die anderen wurden schwer verletzt.
Aber zu Hause,
also das
oder?
Das Klima wird rauer. Ja, genau, zu Hause auch.
Ja. Ja.
Also das Klima wird rauer. Es gab ja auch das nicht zu vergessene Attentat auf Trump während des Wahlkampfs noch. Es wird wieder schärfer geschossen.
Es ist aber schon irgendwie auch ein bisschen lustig oder makaber, wenn so eine Person, die sich für Pro-Waffenrechte einsetzt und sich dafür einsetzt, dass alle Leute Waffen kaufen und tragen können, dann im Endeffekt von so einer Waffe erschossen wird.
Ja, richtig.
Ja, wir werden sehen, was sich da noch weiter herausstellt und welchen Einfluss das Attentat auf die politische Entwicklung in den USA nehmen wird.
Genau, kommen wir doch zu anderen Themen. Zum Beispiel habe ich in letzter Zeit... Also wie fange ich da jetzt an? Zunächst einmal habe ich mir die Einschätzung eines Politikwissenschaftlers, der als Experte bei Welt TV eingeladen wurde, mir ein bisschen genauer angeguckt. Und der Aufhänger davon war, dass die AfD in Umfragen vor der CDU war. Zumindest bei einer Umfrage, ich glaube, die ist auch schon ein bisschen her, von NTV und RTL, Trendbarometer vom Forsa-Institut, hatte die AfD mehr Prozent als die CDU. Die Antwort des Politikwissenschaftlers, ich habe jetzt gerade gar nicht seinen Namen auf dem Schirm, aber ich glaube, der ist öfter bei Welt, sagt, dass die rechte Bevölkerungsmehrheit, die es in Deutschland nun mal im Wählerinnenvolk gibt, von der Mitte-Links-Politik verarscht wird. Und daran verzweifelt diese Mehrheit und dann wird man genötigt, die AfD zu wählen, auch wenn man sie gar nicht wählen will. Zitat Ende. Bist du da d'accord? Gehst du da mit? Siehst du den Ausweg für die CDU dabei auch in der fallweisen Zusammenarbeit mit der AfD? Zitat Ende.
Also ich habe mir jetzt erst gerade nochmal die aktuellen Wahlumfragen angeschaut und da ist es tatsächlich so plus minus gleich auf mit 25,3 bei der AfD, 5,8 bei der CSU, das ist ja bei Umfragen eigentlich die Nachkommastelle völlig irrelevant. Aber auf jeden Fall sind sie da gleich auf. Und nein, sehe ich natürlich nicht so, weil ich meine, die CDU ist wahrscheinlich die Partei, die die Menschen am meisten verarscht von all den Parteien, würde ich zurzeit behaupten. Mhm. Da ist wahrscheinlich die AfD noch mehr beim Wort zu nehmen als das, was die CDU von sich gibt, ohne es die AfD damit zu verteidigen. Aber er meint ja damit, dass man SPD und Grünen nicht trauen kann und die diejenigen sind, die die Leute verarschen. Und das ist natürlich kompletter Blödsinn. Also nicht, dass es jetzt, dass die jetzt hier Politik in meinem Sinne machen würden, aber ja.
Ja, du hast mir die Pointe jetzt auch wegen deiner, weil du so schlau bist, hast mir die schon vorweggenommen, weil ich wollte eigentlich auch darauf hinaus, dass auch die Reichweite und diese Werte und Interpretation von solchen Umfragen für mich zumindest sehr diskutabel sind. Die basieren ja auf Telefonumfragen von so einer repräsentativen Menge und ich denke mir, also vom Wahrheitswert kommt es bestimmt hin, wenn man jetzt Deutschland zu genau diesem Zeitpunkt befragt oder seine Bevölkerung, seine Wahlbevölkerung befragt, dass du dann auf solche Werte kommst, die jetzt AfD wählen würden. Aber die Frage ist ja immer, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, wen würden sie dann wählen?
Ja.
Und das ist ja schon so tendenziös. Also natürlich sagst du dann eher, wenn am nächsten Sonntag tatsächlich keine Bundestagswahl ist, sagst du schon eher, ja, dann werde ich auf jeden Fall AfD wählen oder dann werde ich auf jeden Fall die Linke wählen, weil jetzt will ich es denen auch so auf jeden Fall zeigen. Also, ja, das sind halt immer so Diskussionsaufhänger, damit man was zu berichten hat. Aber ich
Ja,
finde das
ja.
eigentlich nicht von irgendwelcher analytischen Tiefe oder auch weiteren Relevanz. Ich finde, es hat mir aber was anderes gezeigt, nämlich die linksliberale Wochenzeitung Die Zeit, die sagte bestimmt auch was. Die
Sicher.
hatten jetzt ja so einen schönen großen Aufhänger mit Selbstschuld, ob die Linken schuld sind am Aufstieg der Rechten.
Die meinen jetzt
Und da.
die linken, linksliberalen Parteien oder wen meint der Artikel? Ja.
Genau, ja, also ich habe mir dazu den Artikel, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Auftakt oder der Leitartikel von Jens Jessen durchgelesen. Dazu auch einen Blogartikel verfasst, den ihr euch gerne angucken könnt auf Substack. Ich verlinke ihn euch in den Shownotes. Ja, der Aufhänger ist da so ein bisschen, dass die Linken, und es bleibt so eine vage Entität, diese Linken,
Das ist ja
diese.
eigentlich schon ein rechter Begriff, dass es da die Linken oder das linke Establishment oder
Er fügt sich ein in diesen Kanon dieser Ulf Poschardts dieser Welt. Also es ist, als
ja.
ob irgendwie dieses linksgrüne, urbane Akademikermilieu
Existieren würde.
so, genau, erstens existieren würde, zweitens dann so homogen ist
Ja.
und zweitens die alle diese Gendersprache mit Gewalt überall durchsetzen ist. Also das habe ich noch nicht mitbekommen. Er geht da irgendwie auf so auch so linke Diskurswächter ein, ihm fallen aber keine Namen ein, aber wie gesagt, lest einfach den Blogartikel dazu.
Ihm fallen keine Namen
Und
ein.
also er nennt keine. Ich unterstelle ihm jetzt einfach mal, dass ihm keine Namen der Linken eingefallen sind. Also
Das
die
ist
Rechten kann
geil.
er alle benennen. Weidel, Meloni, Trump, alle.
Ja.
Aber links ist irgendwie, also Heidi Reicheneck fällt nicht als Ines Schwertner, fällt nicht als Name.
Das ist das
Nicht mal Annalena
Gespenst, das
Baerbock.
kommunistische Gespenst.
Ja,
Das
wenn
ist
es das nur
der
wäre, wenn es
Kulturmarxismus.
das. Ja, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, auf jeden Fall.
Ja.
Und ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass es keine verrückten, woken Diskussionen gegeben hat in, keine Ahnung, Kultur, Politik und unserem sozialen Leben generell. Aber dass das irgendwie dazu geführt hat, dass die Leute jetzt wieder AfD wählen und in Klammern wählen müssen, das ist ja wirklich, also eine so falsche Zeitdiagnose.
Aber das ist ja
Habe ich
genau
selten
das
gelesen.
Narrativ, was wir auch nachher nochmal von den rechten Vordenkern selber hören werden, wenn wir darüber sprechen. Oder
Nee, fang doch
darüber.
jetzt damit einfach gleich an, oder?
Ja, stimmt, ich kann eigentlich direkt damit anfangen. Ich spreche von, wir haben uns auch dieses Interview von oder dieses Gespräch zwischen Götz Kubitschek und Maximilian Krah, ich habe seinen Vornamen vergessen.
Den habe ich ja gesehen. Ich habe es dir gerade schon erzählt. Aber den habe ich an einem Hauptbahnhof gesehen, Maximilian Krah.
An einem höchst öffentlichen Ort
An
und
einem höchst öffentlichen Ort, genau.
kein Autogramm geholt.
Ich habe gesehen, wie er einmal angesprochen wurde und ein Foto mit ihm gemacht wurde. Und er ist schon auch so ein bisschen. Also es war auf jeden Fall eine positive
Das
Interaktion.
ist auf jeden Fall
Eine
auch, was er
positive.
in dem Gespräch sagt, dass er häufig auch von jungen Leuten angesprochen wird und nach Fotos
Ja,
oder
es war ein
auf
junger Mann, der ihn angesprochen hat. Ein
ja,
junger Mann.
er hat ihm
Ja.
bestimmt gesagt, dass und ihm Beistand zugesprochen und ihn unterstützt in seinem schweren Kampf gegen den linksgrünen Faschisten. Wahnsinn,
Ich sag's ja
Genderwahnsinn.
ungefähr, Ungefähr so sah es aus, ja. Ich habe es mir aus einer gewissen Distanz angeguckt.
Naja, aber...
Und bin dann auch... Ja, mach du weiter. Ich habe ja nichts weiter gemacht.
Sie sprechen, dass Sie wieder Normalität herstellen müssen. Und dass quasi die Normalität in Ihren Augen etwas ist, was eben nicht so liberal und woke oder was auch immer ist. Ich meine, wenn man sich dieses Gespräch anhört, merkt man eigentlich, wie abstrus das Ganze ist, weil sie sich quasi eine alte, vergangene Normalität konstruieren, die es so nie gab, die vermeintlich durch etwas verloren gegangen ist, was auch ein Konstrukt von ihnen ist, nämlich durch die linke Politik in Deutschland, durch die woken Intellektuellen in den Städten und so weiter und so fort. Also es ist wirklich so eine vergangene Konstruktion, die durch eine aktuelle Konstruktion, wovon beides quasi, wenn man sich die Welt wirklich mal genau anschaut, eigentlich nichts davon vorhanden ist, schlechter gemacht wurde oder eben sie dazu drängt.
Ja, die Ausblendungsleistungen, von Kubitschek und Kra sind wirklich bemerkenswert, was das betrifft. Interessant finde ich aber, wo die sich streiten, weil Kubitscheks Argument ist ja so ein bisschen, dass du, also sie diskutieren da drin so ein bisschen, wer deutsch ist, wer deutsch sein kann, wer deutsch werden kann auch und ob das überhaupt möglich ist. Und während Kubitschek da so ein bisschen, ja, so, weiß nicht, ist es dieser Ethnopluralismus innerhalb der AfD, also dass man sagt, ja, wir sind eine Vielvölkerwelt und die Völker sollten unter sich bleiben und deshalb geht es eigentlich gar nicht, dass man anderer Staatsbürger wird.
Ich glaube, auf dem Standpunkt stehen sie ja beide.
Weil man ja...
Sie vertreten ja nur verschiedene strategische Ansätze.
Also, ja, okay.
Ich denke schon, dass...
Elaboriere.
Ja, wobei, wir müssen jetzt eigentlich nochmal kurz zu dem Artikel, über den du gesprochen hattest, gehen. Weil wir waren ja eigentlich bei der Zeit und ich wollte nur gerade sagen, dass selbst Jens Jessen ja nichts Besseres einfällt, als auf diese Konstruktion der Rechten zurückzugehen, die eben sagt, dass es ja eine verlorene Normalität gibt, oder?
Eine links. Ja, doch. Ja, und auch eine so eine komische, überformende Instanz innerhalb unserer Gesellschaft, die uns irgendwie daran hemmt, fortschrittlich zu sein oder so. Und dass das alles von dieser komischen Woken-Gendersprache sind und dass die Leute sich individualistisch entscheiden können, wer sie sind
und welche
Identität sie ausleben. Ja, also ich habe Jens Jessen so auf jeden Fall gelesen, dass das auf jeden Fall irgendwelche Unsicherheitsgefühle weckt in den Menschen und dadurch die Leute irgendwie so verunsichert sind, dass sie sich zu irgendeiner sicherten, harten Instanz wieder hinsehnen und deshalb AfD wählen. Das Bescheuerte ist auch an Jens Jessens Artikel, ist, dass er sich am Ende komplett selber widerspricht, weil da nennt er zum Beispiel so rassistische Ausschreitungen von Rostock zum Beispiel in den 90er Jahren, wo es ja was ganz ohne woken Zeitgeist geschehen ist. Verrückt, oder? Als ob irgendwie Rassismus innerhalb von Deutschland unabhängig von irgendwas existiert.
Ja.
Aber so weit denkt er dann wieder nicht.
Ja, also ich habe von ihm auch sonst noch nie was gelesen. Ich habe gerade hier mal durchgescrollt, was der sonst noch bei der Zeit schreibt. Aber es wäre...
Und? Nenn uns mal ein paar Überschriften.
Für Kinder und andere Punkrocker, warum die Musik
von... Was Deutschland
von
jetzt tun muss.
Rotzenroll Radio wieder entdecken sollte. Rotzenroll.
Naja, Aber ja, ich erkenne deine Parallele. Also auch Jens Jessen wünscht sich irgend so eine Normalität zurück und so eine komische Mitte zurück, was ja auch diese derzeitige Regierungskoalition irgendwie ausdrücken soll, dass es die letzte Chance dieser komischen Mitte ist. Und dass diese Mitte aber in ihren Positionen natürlich selber irgendwas Radikales widerspiegelt, wird nie genannt, sondern es ist einfach, weil CDU und SPD es schon so lange gibt und die auch irgendwie so große Volksparteien waren, kann man sich da irgendwie so eine Mitte der Gesellschaft herkonstruieren, die da irgendwie, ja, jetzt noch einmal gute bürgerliche, fortschrittliche Politik macht mit genug Konservatismus, aber auch genug Sozialdemokratie. Man muss sich so ein bisschen die Waage halten und diesen Balanceakt meistern. Und dann wird das alles schon wieder. Und sonst kommen diese bösen
Wir sind da
Extremisten und
wirklich
machen
ganz
alles
klassisch in so
kaputt.
einem dieser, wir hatten ja mal eine Folge zu Konservatismus gemacht, wo wir auch so diese verschiedenen
Absolut, ja.
Konservatismus-Strategien irgendwie so abgrenzend oder aufbauend. Ich habe leider keine Ahnung mehr, was da die Begriffe waren und ich weiß auch nicht mehr wirklich, welche Konzepte die da verwendet hätten. Aber das ist auch so dieses, keine Ahnung, klassische Konstruktion einer konservativen Erzählung.
Ja, genau. Und davon ausgehend eben führen Kubitschek und Kra dann so eine
Genau.
komplett rassistische Diskussion. Also welcher Rassismus eigentlich die bessere Strategie hat. Und der Kra ist halt ein Jurist, das merkt man da auch. Und der kennt sich halt so richtig aus mit so Staatsbürgerrechten und Strategien da auch, wie man dazu jemanden bringt und was weiß ich. Und will halt so eine Politik auffahren, die die Leute so ein bisschen zwingt, nicht Staatsbürger zu werden in Deutschland, weil sonst widerspricht das ja dem Grundgesetz und Kubitschek will halt, also für Kubitschek ist es gar nicht möglich, dass überhaupt jemand anderes Deutscher wird als in seiner
Also halt wirklich so
Vorstellung
ein rein
Deutscher.
abstammungsgeschichtliches Volksdenken.
Genau, ja, und dass das halt, dass es nicht nur abstammungsgeschichtlich irgendwie nachweisbar ist, sondern eben auch so kulturell unweigerlich verankert in jedem einzelnen Menschen sein kultureller Hintergrund und deshalb lässt sich das mit der christlich-abendländischen Leitkultur, um hier mal so einen rechten
Genau,
schönen
die
Kampfbegriff zu nennen,
bei den Italienern sagt er ja
nicht
dann,
in
die sind
Einklang bringen.
kulturnah und über Jahrhunderte sind da Beziehungen aufgebaut worden. Deswegen kann man sich mit denen verstehen, was ja dann darauf hinweisen soll, dass man zum Beispiel mit, weiß ich nicht, über Syrer sprechen sie dann mal, dass die ja quasi nicht kulturnah sind und das verträgt sich dann wiederum nicht. Aber
Glaubst du, der Kubitschek sagt so richtig unangenehm Grazie beim Italiener, wenn er die Rechnung bestellt hat?
ich denke
Gibt
schon.
so viel zu wenig Trinkgeld.
Hast du ihn schon mal gesehen beim Italiener essen? Das nicht.
Nein, ich habe Kubitschek, ich glaube, der hat noch nie
Ich habe
Ostdeutschland
mal Martin
verlassen,
Sellner
oder?
in einem Restaurant getroffen.
Der.
Ja.
Oh! Aber du hast nicht bedient, oder? Nee, du warst
Nein,
selber
nein.
Gast.
Nein, ich
Oh
war
Gott
selber
sei
Gast.
Dank, oh Gott sei Dank.
Ja. Naja, ich will darüber
Interessant,
jetzt auch
was.
gar nicht viel sprechen.
Also wird's strafrechtlich, ja, es wird nicht strafrechtlich
Nee, ist
relevant,
nicht
oder?
strafrechtlich, aber
Alles,
durch
ja.
einen zu langen Blickkontakt hat er sich dann tatsächlich an unseren Tisch bewegt und meinte, er muss so ein bisschen in einer viel zu freundlichen Art provozieren,
Ja,
weil er
okay.
natürlich schon wusste, dass wir jetzt nicht seine Freunde sind. Das konnte er, glaube ich, am Kleidungsstil und den entsprechenden Frisuren schon erkennen.
Was hattest du für eine pinke Haare oder was?
Genau, ich hatte pinke Haare. Oder so. Und da, es hat sich dann recht schnell aufgelöst durch ein mehrfaches Verpiss dich einfach, du scheiß Nazi. Und dann hat er uns
Ah,
noch
okay.
einen dennoch schönen Nachmittag gewünscht. Der feine
Ach
Herr.
schön. Ach
Ja.
nett, ach nett. Hat der auch einen Podcast? Sonst würde ich jetzt sagen, vielleicht ist er der deutsche Charlie Kirk.
Ich weiß nicht, aber das ist ja das. Warum hat Martin Sellner eigentlich keinen Podcast? Aber wir wollen ihn gar nicht auf dumme Ideen bringen, aber der spricht safe in irgendwelchen Podcast. Der schreibt ja auch auf diesem Blog, wo die
Ja,
ganzen
ist eher so ein. Ja, ist
Kras und
aber nicht so ein
Kubitscheks schreiben.
Debattierer auch. Ja, er ist auch kein Debattierer. Das war Charlie Kirk natürlich eher.
Ja.
Naja, und hat auf jeden Fall auch Einfluss. Wollen wir zum nächsten Gespräch kommen, was ein ähnliches Thema hat, nämlich das zwischen Ezra Klein und Yoram Hasoni, was ich wir auch sehr gerne per YouTube-Link in den Shownotes verlinken, was ich auch allein diese, keine Ahnung, 10-minütige, 5- bis 10-minütige Aufmachung von Ezra Klein ist hervorragend, finde ich. Also diese kurze Rekonstruktion des amerikanischen Zeitgeists von einer Nation, die irgendwie in der Einvorstellung mal was richtig Geiles war. Also was richtig, richtig Geiles. So wie wir uns so ein bisschen das Wirtschaftswunder in Deutschland auch immer so richtig geil reden und dass es da alles so gut war und alles war perfekt. Und
da dreht Mann sich ja um dieselbe Zeit sogar, absolut, würde ich mal behaupten.
Ja, der, also in dem Gespräch sagt er, der Hasoni 1975, glaube ich.
Mhm.
Und er sagt Deutschlands goldene Jahre. Ja, genau. Deutschlands goldene Jahre werden ja immer so in den 60ern.
Ja.
Oder da ging es dann voran, als sich jeder, der den VW Käfer
wobei
leisten konnte. Und
Hasoni
so
meint bis vor 50 Jahren. Also quasi.
Ja, ah, okay, dass es da dann geendet ist.
Davor, ja. Okay.
Ja.
Aber auch also da fragt ja dann Ezra Klein immer wieder nach. Also, weil, wo Hasoni ja eigentlich auf diese Zeit kommt, seine Theorie ist zu sagen, es gibt Familien, also Menschen werden in Familien reingeboren und Familien bilden Clans, Stämme. Was ist da die Übersetzung?
Tribes, ja. Also
ja. Stämme.
Stämme.
Und Stämme bilden Nationen. Und Ezra Klein fragt dann natürlich erst,
are you
so,
sure?
Glaubst du, dass die heutigen USA mit ihren über 300 Millionen Einwohnern aus Familien aufgebaut sind, die Stämme bilden, die eine Nation bilden? Und dann sagt er so, nee, aber bis vor 50 Jahren. Und dann fragt er nochmal so, sagt, also 1975, da waren die USA ausgebaut aus Familien, die Stämme bilden.
Und die Nation wie bescheuert dieses Argument ist,
und dann antwortet
zeigt sich
er
an diesen Rückfragen.
Yes and no. Und Ezra Klein ist dann schon so, always. Es ärgert ihn so richtig, dass er sich da rausredet aus seinem dummen Geschwätz.
Lass mich mal kurz zu der Aufmachung von Ezra Klein zurückkommen, weil ich die wirklich so sehr gelungen finde, weil er eben einmal auch eine Obama-Rede zeigt, wo er halt sagt so, ja, das Amerikanische an uns ist, oder there's nothing more American than, und dann sagt er sowas wie, dass man halt sich immer im Wandel befindet und dass das halt noch das amerikanische Projekt oder das Nationsprojekt USA noch nicht fertig ist.
Und er sagt auch, dass er selbst in dem Moment, wo er spricht, ja das beste Beispiel dafür ist, dass quasi die USA sich immer noch wieder neu erfinden oder weiterentwickeln, dass jetzt auf einmal ein afroamerikanischer Präsident gewählt wurde und so. Ja.
Und dem widerspricht natürlich so jemand wie Yoram Hasoni oder J.D. Vance oder, ja, ich muss jetzt alle weiteren nicht nennen.
Ja.
Und die imaginieren sich eben sowas Heiles irgendwo in der Vergangenheit, was wieder genau so sein muss, damit das alles wieder Ordnung und Struktur hat. Und er macht dann auch so ein bisschen dieses Kubitschek-Argument, dass alle Anpassungs-, Assimilations- oder Integrationsgeschichten zum Trotz die People immer loyal zu den vermittelten Werten ihrer Ursprungsgesellschaft oder Ursprungsfamilie, also dass sie zu diesen vermittelten Werten immer sich loyal verhalten. Und nur wenn diese Werte deckungsgleich mit der Nationsidee sind, gelingt das Nation Building. Bedeutet im Umkehrschluss, zu viele Kleingruppen, zu viel Individualismus, zu viel Diversität und zu wenig kollektiver Nationalismus-Zeitgeist und es scheitert und es führt zu Polarisierung und einer gespaltenen Gesellschaft, wo man aufeinander schießt. So seine Analyse.
Lustigerweise steckt da ja schon der Gedanke drin, dass die Nation nicht ursprünglich ist, sondern dass es Individuen gibt, die durchaus verschiedene Meinungen haben können. Weil wie sollte sonst überhaupt dieser Konflikt aufkommen können, dass etwas nicht deckungsgleich mit einer Nationalidee oder Nationsidee ist?
Also, ich finde es ganz interessant. Was hast du gerade gesagt, ursprünglich ist? Weil irgendwo sagt er auch, dass eine Nation a natural grouping of human beings ist.
Genau, das ist ja und genau da war, der springende da, Punkt, der ja, gegen diesen Individualismus ist. Ich auf und
denke mir, hallo, bist du eigentlich? Also als ob es so oder so, weil also seit wann gibt es Nationen? So genau. im heutigen, das ist ja
das ist lustig,
verglichen zur Menschheitsgeschichte ist das halt ein Wimperzucken.
Das ist, glaube ich, auch was Kra gegen
Kubitschek.
Kubitschek.
Du willst immer Kubiki sagen.
Kubiki sagen. sagt, dass es eine, also aus einer rechten konservativen Perspektive auch völlig falsch ist anzunehmen, dass Nationen konservative und rechte Projekte wären, sondern er sagt, und da hat er ja teilweise recht, oder hat er eigentlich auch recht, waren Nationalstaaten immer schon liberale und tendenziell halt aufgeklärte und fortschrittliche Projekte. Und die ursprünglich oder genuin rechte Idee war immer das Reich in Deutschland. Und da hat er ja in gewisser Weise, trifft er schon einen guten Punkt, weil es stimmt natürlich, dass die Nationsidee immer schon eine bürgerliche Idee war, also quasi letztlich eine liberale auch. Und dass ja quasi die Nation eigentlich schon dieses Konstrukt ist, was sich etwas von diesem Stammesdenken abhebt. Zumindest wenn man das mal über diese revolutionsgeschichtliche Linie in Frankreich nimmt, wo ja quasi die französische Nation ist das Projekt der Revolution, was die Menschenrechte und die Bürgerrechte einführt und hat, ist erst sekundär eigentlich französisch dann.
Ja, ich habe jetzt in der unmittelbaren Vorbereitung oder Nachbereitung des Ezra Klein Videos noch ein Interview von Joram Hasoni gelesen in der Neuen Züricher Zeitung, die wir ja auch aus anderen Blogartikeln von uns kennen. Und da sagt er ungefähr das, was du gerade gesagt hast. Aber er will darauf hinaus, dass diese liberale Nationsidee imperialistisch ist. Nämlich in dem Sinne, dass die Liberalen, also wen auch immer er da wieder meint, er redet ja auch dann irgendwann mit Ezra Klein über diese Neomarxisten, die anscheinend die ganze Kultur zerstören in Amerika. Und ich denke mir, was, wer? Namen, ich brauche Namen. Naja, und der sagt, dass dieser liberaldemokratische Zeitgeist, der auch aus diesen Nationalismen des 19. Jahrhunderts hervorgegangen ist, was Imperialistisches an sich hat, in dem Sinne, dass sie irgendwie vorgeben, dass alle Nationen der Welt nach Schema F zu funktionieren haben und es ansonsten keine globalisierte Welt ist. Und sein Gegenargument ist aber, nein, wir sind eine Vielvölkerwelt, Ethnopluralismus, jeder kocht sein eigenes Süppchen, man kann Allianzen formen. Irgendwo sagt er auch immer nur zur Verteidigung. Da denke ich mir, okay, und vielleicht auch zum Angriff, aber egal.
Ministry of War.
Ja, genau. Man kann da Allianzen formen, aber jeder kocht sein eigenes Süppchen. Jeder ist eben in seinem eigenen Kreis am besten aufgehoben. Und er macht da so eine Linie auf zwischen der jüdischen Tradition, das ist dann für ihn, dass eben, also er argumentiert da auch tatsächlich mit der Bibel, dass Moses sein Volk eben aus diesen Weltreichen der Assyrern, Babyloniern und Ägyptern herausgeführt hat und gelehrt hat, in seinem Volk, in seinem begrenzten Territorium zu leben, innerhalb seiner gerechten Grenzen, darin werden Gesetze erlassen, nur darin wirken diese Gesetze. Der Rest der Menschheit muss nicht erobert werden. Ja, und jeder kocht eben wieder sein eigenes Süppchen, um nochmal mit dieser Metapher zu kommen.
Und deswegen ist es quasi keine Imperiale.
Und demgegenüber setzt er die römische Idee des universellen Imperiums.
Es ist super witzig, weil, oder was heißt witzig, aber diese Parallele, die ja hier von dem rechten Vordenker kommt, zu so eher linken, postmodernen Ideen, die oder auch so antiimperialistischen Ideen, die ja genau gleich eigentlich argumentieren, dass man sagt, so dieses die westliche aufgeklärte Vernunft sei quasi totalitär und würde quasi alles gleich machen und zur Herrschaft genutzt werden. Und ja, deswegen muss man quasi, die unterdrückten Völker müssen sich alle selbst befreien und es gibt quasi, jede Kultur hat ihr Recht darauf, naja, so zu sein. Und wenn eben, also es gibt da tatsächlich Linke, die so weit gehen, dass man aus einer westlichen Perspektive, zum Beispiel in Afghanistan, nicht sagen darf, dass es Unterdrückung wäre, wenn Frauen Kopftücher tragen müssen oder nicht in die Schule gehen dürfen, weil das eben eine andere Kultur ist. Und da hast bist du eigentlich wieder in der genau selben Argumentationstheorie von so einem Ethnopluralismus, dass es eben Ethnien geben würde, die naturwüchsig Menschen so machen, ja, wie genau sie sind, und eben Volksgemeinschaften bilden.
Und naturwüchsig ist da schon wieder das Stichwort.
Genau. Und ich glaube, da würde ich beiden gegenüber tatsächlich diesen Universalismus verteidigen, mit all seinen Problemen und auch Widersprüchen, dass man eben nicht darum herumkommt, zu sagen, es muss eine rein abstrakte, rein geistige, menschliche Grundlage für Gesellschaft geben. Es kann keine wirkliche Argumentation geben, die Natur als Ursprung sieht.
Ja, auch schönes Beispiel mit dieser Gewaltherrschaft der Taliban in Afghanistan, weil was dieser Nationenidee oder dieser, ja, nennen wir es mal so, was er da verteidigt, was da natürlich auch wieder inhärent ist, und das sagt er natürlich auch, ist eine weitgehend genügende interne Kohäsion, nennt er es. Also er sagt sufficient internal cohesion. Und da bist du wieder genau bei dem Punkt, wo du halt sagst, ja, innerhalb der Nation muss ja wirklich jeder so kollektiviert sein, dass dieses eigene Süppchen gekocht wird. Und diese Kohäsion, die er sich da irgendwie herbeiredet, ist ja nichts anderes als die Idee der Volksgemeinschaft, der sich alle unterzuordnen haben.
Du musst quasi den Individualismus so weit oder total zurückschrauben, damit sowas überhaupt denkbar und vor allem auch umsetzbar wird. Also es ist quasi vielleicht daher auch immer diese Sympathie mit so autoritären Staaten und sogar Terrorregimen, weil sowas ist letztlich praktisch ja nur durch Terror durchzusetzen. Du musst die Leute ja quasi in die Volksgemeinschaft hinein zwingen oder sie halt gewaltsam aufbauen, damit sie Realität werden kann, weil...
Ja, und auch die Widerstände gegenüber dieser Volksgemeinschaft müssen niedergeschlagen werden.
Genau.
Also jeder, der sich da irgendwie individualistisch entfalten will in so einer Gesellschaft, wird rigide Widerstände erfahren müssen, sonst funktioniert es nicht.
Also diese Dummheit, das ärgert mich wirklich immer, wie die so Ethnopluralisten oder so Rechtskonservative, also linke Deutsche sind aus ihrer Sicht ja trotzdem Teil ihres Stammes. Oder vielleicht auch das Kind, was dann quasi links wird, ist ja sogar Teil deiner Familie, also dieses Kerns der Gesellschaft. Und wieso denken die, dass es dann überhaupt, also diese volksgemeinschaftsimmanenten Widersprüche, dass es eben verschiedene politische Fraktionen gibt, verschiedene Religionen ja auch, würden sie ja teilweise sogar zulassen vielleicht, wie sie sich das wegdenken können, wenn sie über sowas wie Volksgeist oder Nation nachdenken.
Absolut. Und alles in allem trotzdem ein sehr sehenswertes Gespräch. Vor allem bevor Hasoni anfängt zu reden. Also, wo es noch kein Gespräch ist, es ist ein sehenswertes Gespräch. Nee, ich will eigentlich nochmal drauf hinaus, dass diese Aufmachung von Escher Klein in so einer kurzen zeitgeistlichen Analyse der amerikanischen Polarisierung bricht darunter, bringt es in Videoform auf den Punkt, also hat sehr gute Redenbeispiele und findet einfach die richtigen Worte dafür. Und naja, ist da schon irgendwo am Pudelskern der zeitgeistlichen Polarisierung
der Was man halt sagen muss,
Gesellschaft. Ja.
So leicht es auch ist, diese rechten Argumente intellektuell zu dekonstruieren und aufzulösen, muss man ja doch sagen, ist diese Verbindung aus einer sehr starken Propagierung von solchen Ideen und einem sehr starken Bedürfnis, einer sehr starken Sehnsucht nach gesellschaftlicher Ordnung und Kohäsion. Also da ist ja quasi, die Idee ist ja eine Projektion aus einem Bedürfnis heraus, irgendwie die Welt nicht mehr zu verstehen, objektivem Chaos, was auch in vielen gesellschaftlichen Situationen herrscht, irgendwie eine Krise folgt der nächsten, Finanzkrise, dann Corona, dann auf einmal Krieg in Regionen, die als westlich zivilisierte Kernländer angesehen werden. Und
ja, einfach, ja.
Da ist natürlich
Fluchtbewegungen. Ja, Entschuldigung.
Trotz aller Einfachkeit der Argumente ist natürlich ein riesiges Potenzial dahinter, diese Volksgemeinschaften tatsächlich aufzubauen. Also wir sehen ja genau diesen Prozess. Ja. Wir sehen, wie diese Volksgemeinschaften wieder stärker forciert werden, wie Leute abgeschoben werden, also wie tatsächlich immer mehr Gewalt angewendet wird, um aus dieser Idee Wirklichkeit zu machen.
Ja, auch, ja, nicht nur sowas wie durch Abschiebungen, sondern auch diese ganze Kulturkampfagenda, die jetzt auch von Leuten wie unserer Bundestagspräsidentin Klöckner und so, da sind wir wieder beim Sommer der Liebe, gefahren wird. Die ja jetzt die auf so einem Sommerfest aufgetreten ist, wo der Geldgeber von diesem rechten Portal, ich will jetzt nicht mal rechtskonservativ sagen, weil was Julian Reichelt mit News aufgebaut hat, ist ja wirklich, ja, wie Fox News, aber nochmal potenziert auf
noch schlechter auf, also
deutsche Shithousery, genau, ja.
Es ist so richtig in so einem 4chan-Style einfach richtig schlecht aufgemacht. Ja.
Und bei dem Geldgeber-Sommerfest war die von diesem Gotthard, die Klöckner, und hat der dann im Anschluss auch gesagt, ja, jetzt ja, schön, dass ihr mich da kritisiert, aber News ist ja auch nichts anderes als die Taz. Das ist ja, hallo.
Ist halt wie die Taz, aber halt rechts.
Und die Taz, also die Taz wirklich, also natürlich ist es ein linkes Medium, aber hallo.
Allein die Aufmachung.
Hat journalistische, ja, die hat journalistische Standards. Die hat so eine richtige, ja, so richtige Redaktionssitzungen auch, wo ich da noch nie war, würde ich das jetzt einfach mal unterstellen. Und ich glaube, die Redaktionssitzungen bei News laufen folgendermaßen ab. Wen können wir heute richtig anpissen? Wen können wir heute richtig beleidigen? Und wie kommen wir heute in die Schlagzeile selber? Wie wird unsere Schlagzeile zur Schlagzeile?
Ja. Wie kann man die Bild noch in ihrer Schlagzeilenmacht übertreffen? Ja, aber ja, von Julian der CDU braucht man halt auch wirklich nichts erwarten. Also das ist halt einfach nur noch eine reine Shitshow.
Nee, vor allem von dieser neuen CDU. Klöckner, Spahn.
Ja, ja. Die versuchen halt die AfD rechts zu überholen.
Ja, und die bereiten halt die schwarz-blaue Koalition ab der nächsten Bundestagswahl vor. Das wirst du jetzt sehen. Da werden wir uns noch einen Friedrich Merz zurückwünschen, der... Ja, dem ich zumindest das Ziel abgekauft habe, dass er unbedingt wollte, dass die AfD halbiert wird und sie entzaubern wollte durch die rechtsradikale Politik, die er selber fährt. Aber ja, also dass das nicht funktioniert, hätte ich ihm vorher sagen können. Ich glaube, in seiner Zielsetzung war er zumindest aufrichtig. Ja. Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend.
Willst du noch über Proteste reden?
Ja. Sind in den letzten Tagen eigentlich zwei spannende Sachen passiert. Einmal am 9. September in Nepal, wer es nicht mitbekommen hat, gab es einen regelrechten Outrage, einen richtigen Aufstand, einen explosiven, der als Reaktion auf, es wird angegeben, dass es darum ging, dass die Social-Media-Plattformen abgeschalten werden sollten. Also sowas wie YouTube, Facebook, X.
Ja.
Und zwar im Zuge davon, dass man eben Mobilisierungen über diese Plattformen damit verhindern wollte und halt kritische Meinungsäußerungen. Und dann gab es erst kleinere Proteste dagegen, bei denen dann einige Leute umgekommen sind. 19 Stück. Am 8. September müsste das gewesen sein. Und was dann am 9. September zu dieser Explosion der Wut geführt hat unter den Leuten, die haben den Innenminister durch die Straßen gejagt. Da gibt es ein Video, wie der so halbnackt in so einem Fluss steht und Leute mit Stöcken auf ihn einschlagen.
Fucking hell.
Die haben das Parlament niedergebrannt und noch einige andere Gebäude, den Supreme Court und auch Privathäuser vom Ministerpräsidenten und dem Innenminister und weiteren wichtigen politischen Führern des Landes. Und ja, man sieht Videos, wie so Politiker an so einem Seil von einem Hubschrauber von einem Dach gerettet werden oder also wirklich komplett abgefahrene Sachen.
Das Erste, was mir aufgefallen ist, dass überall Gen Z gesagt wurde.
Ja.
Also, dass das largely led by Gen Z oder die Gen Z-Proteste bei Nepal, solche Überschriften habe ich schon auf jeden Fall gelesen.
Wäre mal spannend, woher eigentlich dieses, weil das ist, war schon sehr markant, immer dieses in Anführungszeichen Gen Z hat sich eigentlich durch fast jeden Presseartikel gezogen, woher eigentlich dieses Narrativ kam und warum man auf einmal so das als Gen Z-Proteste bezeichnet.
Also dass man auch diese Kohorte, die man da so benennt, so klar abtrennt, dass das nur die waren, weil das glaube ich nicht, dass das nur die waren.
Vor allem, woher willst du denn das wissen, wer da auf der Straße vermummt rumrennt? Ja,
hast halt geguckt, also, sind halt junge Leute, das sind doch Gen Z. In Deutschland sagen sie die ganze Zeit Schere.
Schere?
Weißt du nicht, was das ist?
Nee.
Ja, muss mal, das ist eine Hausaufgabe für dich.
Hausaufgabe, oh Gott.
Schere. Warte, das ist ein Jugendwort und ich vielleicht kann ich es noch in dieser Aufnahme benutzen.
Okay, und dann danach lösen wir es auf. Jetzt habe ich hier meinen Tab verloren, da. Und es geht aber darüber hinaus, also es ist natürlich nicht der Ausschlaggeber, dass YouTube abgeschaltet wurde, sondern das ist halt irgendwie der Aufhänger, wie sich dann die Leute irgendwie auf die Straße einfinden. Aber es geht auch um Korruptionsvorwürfe und also tiefergehenden politischen Unmut, wie sich ja denken lässt, dass sowas, so eine Situation ergibt sich nicht dadurch, dass die Leute auf einmal nicht mehr auf Twitter ihren Shit abladen können.
Ja, dass das die Zeichen ein bisschen begrenzt werden, nee, das glaube ich auch nicht. Wobei das natürlich schon auch immer, also so, das Fass zum Überlaufen bringt, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber also der arabische Frühling zum Beispiel, das ist natürlich jetzt schwierig zu vergleichen, weil das auch ein bisschen her ist, aber die waren ja auch immer, da war die Regularien gegenüber diesen Social-Media-Plattformen auch immer ein Mittel der Mächtigen, um das irgendwie zu stören, aber es wurden Mittel und Wege gefunden, sich eben trotzdem darüber zu mobilisieren.
Ja.
Also in so ein bisschen autoritäreren Staatskonstrukten und unter autokratischeren Regimen. Das sind natürlich schon auch eine Waffe. Oder
es ist natürlich immer problematisch, dass man sich auf diesen, also dass die sozialen Medien auf diesen zentralisierten Konzernplattformen ablaufen. Ich meine, jeder weiß, dass Elon Musk X gehört und im Endeffekt kann diese eine Person entscheiden, das Netzwerk einfach abzuschalten, theoretisch. Und Staaten haben natürlich immer in so Ausnahmesituationen, wo tatsächlich der öffentliche Unmut so groß wird, dass die Staatsgewalt die Kontrolle zu verlieren droht, immer die Möglichkeit, die nationalen Provider zu zwingen, gewisse Internetseiten zu blockieren, was ja hier scheinbar eben gemacht wurde und was ja immer wieder passiert, dass gewisse Social-Media-Plattformen in solchen Situationen abgeschalten werden, eben um die Kommunikationswege zu einer nationalen oder überregionalen Mobilisierung halt zu unterbinden.
Ja.
Ja,
und in Frankreich ging es auch ab.
In Frankreich ging es auch ab. Da war am 10. September darauf wurde lange hin mobilisiert.
Alles blockieren.
Block everything. Ich werde jetzt gar nicht versuchen, auf Französisch aufzusprechen. Irgendwas mit tu. Bloquant tu.
Ja, das klingt richtig.
Ist eine weiter ein weiteres spannendes französisches Protestphänomen. Also das muss man wirklich sagen, dieses Land schafft es immer wieder innovativ zu sein in dem Bereich. Baut ein bisschen auf vorhergehende Mobilisierungen wie die Gelbwesten, die ja auch schon ein sehr dezentrales und auf Versammlungen basiertes Protestprinzip waren, was ohne Führungskräfte, ohne Pressesprecher, ohne zentrale attackierbare Personen und Strukturen, Organisationen auskommt.
Ja.
Und es wurde quasi auf diesen 10. September seit Monaten von über 60 so regionalen, stadtweiten Versammlungen organisiert und hat am Ende zu über 400, also ich lese jetzt hier eine Zahl von 430, das ist aber von gestern die Analyse, 430 Aktionen im Land, 150 Blockaden und 270 Versammlungen geführt, die teilweise zum Beispiel in Paris oder in, wo war das jetzt, Bordeaux, Moment, ja, bei Bordeaux zu sehr, sehr langen Blockaden und Staus geführt haben. Und der Hintergrund dort ist auch, wie in Frankreich immer, in diesen letzten Jahren, also Rentenreform, Gelbwesten, dieses zunehmende Austeritätsprinzip, der Staat muss sparen, die Staatsverschuldung ist hoch und man traut sich nicht, die Steuern zu erhöhen, um das Problem zu lösen, deswegen geht man an die Sozialtöpfe. Und am Montag hat sich ja da auch wieder die Regierung aufgelöst und es wird darum gerungen, woher das Geld jetzt kommen soll, was fehlt.
Ja, es ist ja auch, also diese komplette Blockade als Idee ist ja auch entstanden nach einer Haushaltsrede des jetzt ehemaligen, wie heißt der, Premierminister, oder?
Ja. Ja. Ja.
Der ja dann, glaube ich, am Tag davor oder ein paar Tage davor die
François Bayrou
die Vertrauensfrage gestellt hat oder zumindest das Misstrauensvotum nicht überlebt hat. Jetzt ist der neue Premierminister der neue Verteidigungsminister. Neuwahlen werden aus Gründen des Machterhalts seitens Macron natürlich ausgeschlossen.
Mhm.
Und Sparpolitik muss irgendwie durchgebracht werden durchs Parlament, aber die können sich irgendwie nicht einigen.
Nein, eine weitere gescheiterte Regierung in Frankreich.
Ja, und auch, ja genau, Dauerkrise auch in Frankreich. Es sind die genau gleichen Diskussionen zu der Austeritätspolitik wie in Deutschland.
Ja.
Und hier wird halt so ein bisschen gesagt, ja, wir müssen das Bürgergeld reformieren, dadurch einsparen, die ganzen Totalverweigerer endlich in die Jobs bringen. Und während in Frankreich dann eine Protestbewegung entsteht mit blockiert alles, komm, wir machen alles zu, die werden schon sehen, was sie davon haben, singen in Deutschland eigentlich alle mit, was die Bürgergeld-Faulenzer betrifft. Und
pfeifen sich eine Talkshow nach der anderen rein, wo
genau,
man über die Arbeitslosen und naja.
Ja. Wo der CDU-Politiker sagt, ja, alles kahlschlagen, es gibt keinen Cent mehr.
Ja.
Ja, 10 Cent am Tag muss für Essen reichen. Dann sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete daneben, sagt, ja, aber mit Bedacht und wir sehen die Probleme, wir müssen menschlich bleiben.
Man sieht, dass die Probleme, die im Zentrum der politischen Auseinandersetzungen stehen, wenn man sich mal von diesem Kulturkampf wegbewegt und zu den wirklich spannenden Fragen kommt, tatsächlich überall die gleichen sind. Es ist, dass man halt vor allem seit 2008, als man entschieden hat, dass man quasi die Finanzmärkte rettet durch öffentliche Gelder, ist halt wahnsinnig viel Schulden, sind wahnsinnig viele Schulden auf öffentliche Bilanzen gemacht worden. Also die Staatsschulden sind überall extrem angestiegen und man hat quasi der Privatwirtschaft die Profite gelassen, aber gleichzeitig immer, wenn es irgendwelche Probleme gab, die Risiken und Schuldenlasten veröffentlicht. Und inzwischen sitzen tatsächlich eigentlich alle Staaten, also bei Frankreich sind es, glaube ich, 120% des BIPs Staatsverschuldung, also das ist doppelt so viel wie in Deutschland, wo es nur 60 sind. Und man muss das ja auch immer so sehen, dass der Staat nimmt ja nicht einfach nur Geld von der Zentralbank und hat das dann, sondern das wird quasi auf dem öffentlichen, auf den Kapitalmärkten refinanziert und heißt, der Staat muss Zinsen zahlen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt ist der Schuldenstand der Staaten einfach so hoch, dass halt tatsächlich die Zinslast zum größten Posten im Staatshaushalt wird. Also in den USA.
Olli, das ist alles so kompliziert. Sind die Ausländer schuld?
Doch. Deswegen sind die Ausländer ja schuld.
Gott. Ja. Gott sei Dank. Und die ganzen Bürgergeldverweigerer.
Ja.
Und die Steuern sind zu hoch, oder?
Genau.
Du mit Zinslast kommst mir da, langweil mich doch nicht. Ich kenne doch die Lösungen.
Also das ist halt in den USA, die zahlen inzwischen mehr Zinsen auf ihre Schulden als ihr Militärhaushalt. Und das wird ja immer gesagt, die USA haben so einen riesigen Militärhaushalt und geben so viel Geld für ihr Militär aus. Tun sie auch. Aber inzwischen zahlen die tatsächlich mehr von ihren Steuereinnahmen an ihre Kreditgeber, also quasi an die haltenden Institutionen und Personen von Staatsanleihen, als sie für ihr Militär ausgeben. Und genau diese Entwicklung hat man halt auch in Frankreich, Italien, Großbritannien. In Deutschland ist das Problem tatsächlich relativ gesehen sehr gering, weil man ja schon seit langem diese schwarze Null fährt.
Genau, wir haben halt die Schuldenbremse.
Genau. Und so sehr man natürlich da in Deutschland auf Infrastruktur und alles Mögliche geschissen hat, hat man zumindest finanziell da viel Spielraum. Das bringt zwar tatsächlich außer den planenden Bürokraten in den Finanzämtern und den Leuten, die quasi Staatsanleihen halten, nichts. Aber wichtiger Punkt in dieser Welt.
Wichtiger Punkt. Also ich habe auch nochmal, um das abzuschließen, auch mal gehört, dass die Staatskasse leer ist, weil wir Fahrradwege in Peru bauen.
Und Gender. Richtig teuer. Und Genderforschung betreiben.
Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Aber das hat ja endlich jetzt ein Ende, dank unserem Kulturstaatsminister.
Danke.
Wie heißt er? Weimar. Weimar? Weimar, glaube ich.
Keine Ahnung. Noch nie gehört.
Oh ja, sei froh. Wollen wir langsam zum Ende kommen? Ich hätte noch ein paar Dinge, aber das sind eigentlich auch Dinge, die kann ich in die nächste Folge verschieben.
Ich warte noch auf einen Begriff, den du droppst.
Ein Begriff, den ich drop?
Ja, du hast was versprochen, dass du noch was auflöst. Wolfgang Weimer, ja.
Habe ich das falsch gesagt? Schere.
Schere, ja.
Wenn ich das vorher falsch gesagt habe, dann Schere.
Abschneiden. Ja, jetzt musst du über Schere. Jugendwort.
Nee. Easier. Das heißt sowas wie sorry, glaube ich. My bad.
Schere heben. Das heißt oder Schere so heben.
Ja, ich glaube, das ist, wenn man dann ein Handzeichen macht, Junge, das ist ja so peinlich, wie sich jetzt...
Alter, ist das das neue Peace?
Auf die 30.
Schere.
Ja, aber halt so im My Bad, dass du dich halt so, sorry, mein Fehler, so ein bisschen entschuldigst. Schere. Ah, okay. Ich hab's auch erst in diesem Sommer gelernt, aber jetzt mal lass es nicht peinlicher werden, wie sich hier zwei, die auf die 30 zugehen, über die Jugendwörter, also langsam merken, wie sie von dieser ominösen Gen Z abgehängt werden. Ich hätte zum Schluss noch ein paar Empfehlungen. Zum einen gab es ja dieses wahnsinnig geile Arbeitskampf-Sommerloch-Thema der Cutter-Thematik bei Papa Platte. Mhm. Und Ole Nymann und Wolfgang M. Schmidt haben sich dazu entschieden, dazu eine Wolfgang für alle, Wohlstand für alle Folge zu machen, die hervorragend ist, wirklich. Die ist hervorragend. Und die beide ja auch wieder aus der marxistischen Tradition kommen, da natürlich sofort die, ja, Wertschöpfungsketten-Thematiken und so wunderbar aufbereiten. Und wer die ganze Cutter-Thematik über den Twitch-Streamer Papa Platte gar nicht mitbekommen hat, dem sei auch diese Folge ans Herz gelegt. Da wird sie schön zusammengefasst, einmal eingenordet und dann kann man auch wieder weiter durchs Leben gehen. Also, Wohlstand für alle Folge verlinke ich euch noch. Ansonsten würde ich uns jetzt langsam rauskehren, schon wenn du nicht mehr antwortest, Olli.
Ja, ich antworte schon nicht mehr.
Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Feedback, Folgen, Vorschläge, Themenvorschläge habt für uns oder auch Kritik, dann schreibt uns gerne, jetzt muss ich die Mailadresse wieder richtig sagen, grobgesagt.info@gmail.com. Die richtige steht auch weiter in den Shownotes. Folgt uns auf den Social-Media-Kanälen, Instagram, bei unserem Blog auf Substack. Und was haben wir noch? Blue Sky?
Ja, einen inaktiven Blue Sky-Account.
Keine Baustelle. Ja, keine Sie ja Follower, trotzdem folgen. Keine Post. Können Sie ja trotzdem followen. Und dann, naja, herzlichen Dank, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.